Wir lesen davon in Jesaja 6, Vers 1 bis 3. Ich sah den Herrn. Er saß auf einem hohen Thron und er war erhöht und der Saum seines Gewandes füllte den Tempel. Über ihn schwebten Seraphim. Jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 Flügeln bedeckten sie ihre Gesichter, mit 2 ihre Füße und mit dem 3. Paar flogen sie. Sie riefen einander zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Allmächtige. Die Erde ist von seiner Herrlichkeit erfüllt. Jesaja erschrak bestimmt von diesem Anblick, denn ihm war klar, hey, ich als sündiger Mensch mit unreinen Lippen und wohne auch noch mitten unter einem Volk mit unreinen Lippen, das war es dann für mich. Heute hat letzte Stunde geschlagen. Ich bin nicht qualifiziert, in Gottes Gegenwart zu gehen. Ich bin ja einfach ein sündiger Mensch. Ich habe keine Chance, mit ihm zu sein. Seine Sünde verhinderte, dass er sich dem Herrn entgegenwirft. Er wird vielmehr aufgrund seiner Sünde zurückgeworfen. Doch dann passiert etwas, womit er wohl nie gerechnet hätte. Einer der Engel fliegt auf ihn zu mit einem Stück glühender Kohle, welches er mit einer Zange vom Altar genommen hatte und berührt seine Lippen und sagt dann zu ihm, das können wir in Vers 7 nachlesen, sieh, dies hat deine Lippen berührt. Jetzt ist deine Schuld getilgt. Deine Sünden sind dir vergeben. Interessant ist, dass der Heilige den Unheiligen nicht aus seiner Gegenwart verwirft, sondern einen Weg findet, den Unheiligen heilig zu machen. So wie Jesus es später im Neuen Testament auch ausübte. Er machte sich keine Gedanken darüber, was die Menschen um ihn herum denken. Denn es galt, wer einen unreinen Menschen berührte, würde selbst unrein werden. Aber Jesus geht uns als gutes Beispiel voraus. Er macht durch seine Berührung den Unreinen rein. Wie sieht es bei dir aus? Bist du bereit, dich nicht von der Welt mitreißen zu lassen, einen Unterschied zu ihr zu machen, indem du Licht und Salz bist und dir nicht zu schade bist für so manche unreinen Angelegenheiten? Aber hier hört die Geschichte von Jesaja noch lange nicht auf. Ich würde sagen, ab hier geht's erst richtig los. Denn was war geschehen? Der Engel des Herrn hatte ihn reingemacht. Und ab jetzt wird spannend. In Vers 8 wirft Gott eine Frage in den Raum. Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Er stellt die Frage nicht explizit an Jesaja, aber für Jesaja ist das gar keine Frage. Für ihn steht fest, hier Jesus, ich sende mich. Und wisst ihr was? Interessant ist, Gott sagt nicht, ach Jesaja, das war der Typ mit den unreinen Lippen. Ja, vielleicht schauen wir mal, ob wir jemand anderes oder jemand besseren finden. Er sagt auch nicht, ach Jesaja, der muss erstmal ausgebildet werden, der soll erstmal ein Studium machen oder eine Bibelschule machen, besuchen oder sowas. Nein, Gott sagt zu ihm, ja Mann, du hast den Job, sofort, ohne irgendwelche Frage. Jesaja sagt, nimm mich und Gott sagt, jawohl, du hast den Job, nimm, geh. Wisst ihr, Gott fragt, wen soll ich senden? Es geht also darum, dass da ein Bote ist, ein Bote, der irgendetwas weitergibt, weitererzählt, mit dem Mund Botschaften weitererzählt. Und genau das war Jesajas Problem. Er sagt, ich habe unreine Lippen. Er war eigentlich vollkommen ungeeignet, diesen Job zu machen, diesen Auftrag Gottes auszuführen. Aber Gott hat das Problem gelöst. Er hat einen Engel gesandt, der mit dem Stück glühender Kohle Gott, ja, den Jesaja wieder reinmachte, das Problem beseitigte. Und das gilt auch für dich. Gott will das Problem, was dich davon abhält, deine volle Berufung hineinzugehen, beseitigen. Jesus hat durch seinen Tod am Kreuz die Macht sogar über den Tod erlangt. Er will dich frei machen von deinen Fehlern, deinen Charakterschwächen, Ängsten oder Krankheiten, damit du deine Berufung voll ausüben kannst. Alles, was er dann noch braucht, ist deine Hingabe und deine Bereitschaft. Dass du sagst, ja, sende mich. Ja, hier bin ich, gebrauche mich. Es ist zweitrangig, was du an Fähigkeiten, an Wissen, an Können oder an Geld oder an Gaben hast. Entscheidend ist deine Hingabe und deine Bereitschaft. Bist du bereit, auf den Ruf Gottes zu antworten? Schau nicht auf deine Unmöglichkeiten oder auf das, was dich disqualifiziert. Das kann der Herr schnell in Ordnung bringen. Entscheidend ist deine Hingabe und deine Bereitschaft. Sag ja zu dem, was der Herr für dich hat. Und Jesaja war nicht der Einzige, den Gott gebrauchte, obwohl was dagegen sprach.
Wenn du das nächste Mal denkst, Gott kann dich nicht gebrauchen, schau mal in die Bibel. Noah war betrunken. Abraham war zu alt. Isaak war ein Träumer. Jakob war ein Lügner. Lea war hässlich. Josef wurde missbraucht. Moses war ein Mörder. Gideon hatte Angst. Samson hatte lange Haare. Rahab war eine Prostituierte. Jeremia war zu jung. David hatte eine Affäre. Elia war ein Selbstmordkandidat. Jesaja predigte nackig. Jona lief weg von Gott. Naomi war eine Witwe. Hiob verlor alles. Johannes der Täufer aß Heuschrecken. Johannes war selbstgerecht. Die Jünger schliefen ein beim Gebet. Martha hat sich um alles Sorgen gemacht. Maria war zu faul. Maria Magdalena war besessen. Den Jungen mit den Fischen und Brot kannte niemand. Die Samariterfrau schlief ständig mit anderen. Zachäus war zu klein. Petrus war zu impulsiv. Markus hatte aufgegeben. Timotheus hatte ein Magenproblem. Und Lazarus, der war tot. Wenn du das nächste Mal denkst, Gott kann dich nicht gebrauchen, schau mal in die Bibel.
Genau. Wer letzte Woche hier war, der konnte Matthias Brandner bei einer Predigt zuhören, wo er uns quasi mit Palmen verglichen hat, weil Palmen extrem viele Eigenschaften haben, die sie gegen Stürme und irgendwelche Anfechtungen schützen. Und einige davon möchte ich zusammenfassen, weil mich das total fasziniert, was Gott den Palmen alles gegeben hat. Zum Beispiel können sich Palmen bei Stürmen bis zu 70 Grad neigen, ohne abzubrechen, was kein anderer Baum sonst so schafft. Der würde einfach abbrechen und die gehen einfach wieder hoch. Und wenn man Palmen zum Beispiel in eine Wüste pflanzt und da mehrere nebeneinander pflanzt und sich alle gießt, dann ziehen die das Wasser aus der Erde immer mit ihren Wurzeln hoch und geben das ab, sodass sie, dass andere Pflanzen von ihnen das Wasser abziehen können und so eine Oase entsteht. Und man kann Palmen, wenn sie noch leben, auch einfach nicht einfach so verbrennen, weil sie das Wasser nicht wie die deutschen Bäume über ihre Rinde hochziehen, sondern über das Innere und es immer nach außen geht und die so nicht verbrennen können. Und wenn irgendwelche Krankheiten oder Pilze an ihre Wurzeln rangehen, dann können Palmen binnen von 24 Stunden was absondern, was das alles absterben lässt. Und wenn man noch oben auf eine Palme, auf eine lebende Palme immer mehr Gewicht gibt, also irgendwelche Gewichte oben drauf packt, dann knickt sie nicht einfach um, sondern ihr Stamm wird immer dicker. Und so kann sie dem allen Widerstand leisten. Und wenn Gott den Pflanzen schon so viel Kraft gegeben hat und es einfach nur so eine lächerliche Palme ist, die nur dasteht, aber trotzdem so viel kann, ja, was hat er denn erst uns allen gegeben? Was können wir denn alles mit unserem Körper? Und wenn wir dann dazu noch den Heiligen Geist haben, ja, was können wir alles mit Gottes Kraft schaffen? Und es wird immer wieder Hindernisse in unserem Weg geben, die uns runterziehen und die uns von der Gemeinde fernhalten. Und es muss nicht gerade die Extrembeispiele sein, wie in einigen Ländern, wo man, wenn man Christ ist, verfolgt wird und sogar umgebracht wird. Nein, der Satan ist kreativ. Er braucht nicht immer nur den Tod. er gibt uns Stress, sodass wir die ganze Woche so viel zu tun haben, dass wir sagen, Mensch, jetzt ist Sonntag, jetzt will ich auch mal meine Ruhe. Und das ist Stress für uns, in den Gottesdienst zu gehen. Und er gibt uns Ängste über unsere Zukunft oder er nimmt uns Menschen und andere Dinge, die uns lieb sind. Die Liste ist einfach endlos lang. Der Satan ist unglaublich kreativ in sowas. Und auch Jesaja litt unter dem Zustand seines Volkes, weil ja keiner wollte hören, was Gott sagt. Und Gott sagte zu Jesaja, das haben wir vorhin von der Maria gehört, dass er jetzt prophezeien soll. Und eine der ersten Prophetien von Gott, die ging direkt an Jesaja selbst. Und Gott sagte zu Jesaja, dir wird keiner zuhören und noch weniger Leute werden dich verstehen. Da denke ich mir, das ist erstmal krass, wenn Gott dir einen Auftrag gibt und gleich sagt, das wird kaum einer mitbekommen. Das ist wie wenn man ein Pfingstcamp organisiert für die Ranger, für 5 Leute. Normalerweise sind da, keine Ahnung, 200, 300 Kinder. Ja, und du organisierst dieses Riesending für 5 Kinder und dann wird sogar nur eins davon hören, oder wird nur eins zuhören, was du zu sagen hast. Wenn man aber in das Buch von Jesaja reinliest, dann kann man lesen, wie Jesaja sich einfach dieser Sache trotzdem hingab. Er gesagt hat, egal, und wenn es nur einer hört, ich bin dabei. Und wie er sich hinter seine Sache stellt, er sagt nicht, Gott hat mir gesagt und guckt mal hier, was Gott mir gesagt hat und ja, ich bin ja der Auserwählte. Nein, er sagt einfach, was Gott ihm gesagt hat, was er weitersagen soll und stellt sich hinter seine Botschaft. Und selbst als Gott sagt, Jesaja, ich möchte jetzt, dass du die nächsten 3 Jahre nur im T-Shirt rumrennst, damit in einigen Jahren vielleicht einige Leute meine Botschaft verstehen. Und Jesaja sagt nicht, hey, Moment mal, das geht gar nicht. Nein, er sagt einfach, okay, dann laufe ich jetzt halt nackig durch die Gegend. Mein Opa, der war Schäfer, also ist er noch, aber früher war er Schäfer und er hat in der DDR gelebt und damals war es so, dass so gut wie alles Staatseigentum war, das wisst ihr sicherlich. Und so auch die ganzen Schafherden, die in der DDR existierten, gehörten eigentlich dem Staat. Und wenn man jetzt Schäfer war, dann hat der Staat einem irgendeine Schafherde zugeteilt und um die musste man sich dann halt einfach kümmern. Und dann wurde man dafür halt bezahlt. Und als Leute herausgefunden hatten, dass mein Opa jetzt Christ war, haben die einfach Folgendes gemacht. Die haben ihm seine Schafe weggenommen, haben sich die schäbigsten, verranzten und krankesten Schafe zusammengesucht, die es gab und haben die einfach meinem Opa gegeben. Haben gesagt, so soll er sich drum kümmern und mit dem wird er eh nicht viel Geld machen. Und was mein Opa gemacht hat, das fasziniert mich immer wieder. Das hat er immer wieder erzählt. Er hat sich so lange und so intensiv um die Schafe gekümmert, bis es wieder eine gesunde, große Herde war, die viel schöner war als die von allen anderen. Und jetzt kann man sagen, okay, gut, wurde es halt von Gott gesegnet. Und was dann passiert ist, die haben ihm seine gesunde Herde weggenommen und wieder die ganzen kranken und scheiß Schafe gegeben, die es so aufzutreiben waren. Und das ist halt immer und immer wieder passiert. Und das war nicht einfach nur so, dass ihm seine Schafe weggenommen wurden. Nein, mit jeder Herde musste er mit seiner gesamten Familie umziehen auf einen neuen Bauernhof. Und das war auch nur eine von vielen Anfechtungen, die meine Großeltern erlebt haben damals, einfach nur, weil sie Christen waren. Allerdings haben meine Großeltern auch andere Geschichten erzählt, die andere Seite, die gute Seite als Christ, sage ich mal. Denn Gott hat sie auch damals viel beschenkt. Zum Beispiel waren sie in der gesamten Umgebung die einzigsten Leute, die einen Bus gefahren sind und nicht nur so einen kleinen Trabi. Und es gab auch immer wieder Rückschläge für meine Großeltern, aber dadurch, dass sie ihren Glauben so einfach authentisch gelebt haben, die ihre Nächstenliebe einfach an jeden weitergegeben haben, gab es immer wieder Menschen, die sich bekehrt haben. Und schlussendlich hat mein Opa sogar eine Gemeinde gegründet. In Jesaja 43,2 schreibt Jesaja, und Gott sagte, und wenn du durchs Wasser gehen musst, bin ich bei dir. Auch in reißenden Flüssen wirst du nicht ertrinken. Und musst du durchs Feuer gehen, passiert dir nichts. Keine Flamme wird dir was antun. Und als ich das gelesen habe, fand ich es erstmal total cool, weil ich denke, ah cool, Gott ist auf meiner Seite. Allerdings, was steht da eigentlich? Dort steht, dass wir durch Stromschnellen schwimmen müssen und dass wir durchs Feuer gehen müssen. Und da steht müssen. Also ist schon ziemlich doof. Aber andererseits sagt Gott auch, dass er bei uns ist und uns hält. Und mir ist ein lustiges Beispiel eingefallen, zum Beispiel Mein Vater, ja, wenn ich mit dem irgendwo unterwegs war, dann konnte er nicht darauf aufpassen, dass ich nicht in irgendeine Pfütze fliege. Das passiert halt mal, wenn man rumrennt und rumtobt. Und er konnte halt nicht immer auf mich aufpassen, beziehungsweise nicht verhindern, dass ich in diese Pfütze fliege. Was mein Vater aber definitiv gemacht hat, ist, er ist zu mir hingekommen und hat mir aus der Pfütze rausgeholfen und sogar mit mir gelacht drüber. Aber das ist halt das Privileg, dass wir Kinder Gottes sein können. Denn Gott liebt uns und er wird immer dafür sorgen, dass es uns so gut geht, wie wir können, oder dass es uns gut geht. Und auch wenn er uns mal Aufgaben gibt, weil mein Vater hat mir auch Aufgaben gegeben, zum Beispiel den Kompass rausbringen, selbst wenn er uns solche Aufgaben gibt, dann wird er dafür sorgen, dass diese Aufgaben uns nicht überfordern. Denn er will ja eigentlich nur das Beste für uns und für seine ganzen anderen Kinder. Ja, was wichtig ist, ist, dass unser Vater im Himmel auf uns aufpasst und dass wir uns dessen bewusst sein können. Und in Johannes 3, Vers 16 steht noch, denn so sehr hat Gott seine Menschen geliebt, dass er seinen eigenen Sohn hingab, damit wir ewig leben können. Das ist unser Gott.
Das ist eine wahre Geschichte aus einem kleinen Dorf in Indien. In diesem Dorf lebte eine Familie, die zum Glauben an Jesus Christus kam. Die anderen Dorfbewohner waren darüber so aufgebracht, dass sie ein wütender Mob vor ihrem Haus versammelte. Die Leute zerrten die Familie auf den Dorfplatz. Der Dorfälteste sagte zu dem Vater, wenn du und deine Familie nicht eurem Glauben absagt, dann werdet ihr alle sterben. Der Mann wusste nicht, was er sagen sollte oder was er tun sollte. Das Einzige, was ihm in den Sinn kam, waren die Worte eines Liedes, das er selbst geschrieben hatte, als sein Leben Jesus übergeben hat. Er begann zu singen.
I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back.
Als er das sang, wurden seine Kinder ermordet. Man gab ihm eine zweite Chance. Diesmal ging es um das Leben seiner Frau. Doch er setzte sein Lied fort.
Will none go with me? Still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back. No turning back.
Nach ihrem Tod gab man ihm eine letzte Möglichkeit. Diesmal, um sich selbst zu retten. Doch er fuhr fort zu singen.
The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back.
Obwohl die Familie an diesem Tag starb, geschah das Außergewöhnliches. Ein Samenkorn wurde in das Herz des Dorfältesten gepflanzt. Im Laufe der Jahre begann es zu keimen und zu wachsen. Und eines Tages rief er das ganze Dorf zusammen auf den gleichen Platz. Er sagte seinen bisherigen Glauben ab und erklärte, dass er sich dafür entschieden hatte, mit Jesus Christus zu leben. Es gab ein Fest und viele Menschen kamen zum Glauben an Jesus. Das Evangelium verbreitete sich nicht nur in diesem Dorf, sondern in der ganzen Gegend. Die Leute hatten echten Glauben gesehen und sie erfuhren, wie Gott wirklich ist, durch eine Familie, die glaubte und opferbereit war, selbst im Angesicht des Todes.
I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back.
In den Kapiteln 40 bis 48 des Buches Jesaja erfahren wir mehr über das Wesen Gottes. Jesaja stellt uns Gott als denjenigen vor, der unumschränkte Macht hat. Gott ist souverän, das heißt, er ist jeder Lage gewachsen. Im Prinzip können wir vor ihm nicht bestehen, auf den ersten Blick zumindest. Gott Jahwe ist heilig, das heißt, er ist rein, er ist unantastbar. Er allein hat alles kreiert, also geschaffen außerhalb seiner selbst. Doch niemand und nichts, nicht einmal der Mensch, die Krone der Schöpfung, kommt Gott in seiner Beschaffenheit, seiner Schönheit und seiner Größe gleich. Der Mensch ist von Geburt an aufgrund seiner gefallenen Natur das genaue Gegenteil zur Heiligkeit Gottes. Wenn ich mich genau anschaue von Zeit zu Zeit, dann stelle ich einen Egoismus fest, der Gott völlig fremd ist. Vielleicht geht es dir ja ähnlich. Aber Jesaja zeigt auch auf, dass der lebendige Gott treu und fürsorgend ist. Wenn wir ihn beim Wort nehmen und auf seine Einladung bewusst mit ihm das Leben zu führen, reagieren, dann treten wir ein Erbe an, das sich wohl kaum ein Mensch so richtig vorstellen kann. Wir werden schließlich in einer reellen, neuen Welt leben, in einer perfekten Welt, in der Gerechtigkeit herrscht. Dort wird es unglaublich schön sein, ohne Leid in jeglicher Form. Schon beim Betrachten der Bücher Mose wird deutlich, dass es keine Sündenvergebung ohne Opfer gibt. Das Wort Sünde kommt von dem mittelhochdeutschen Wort Sund und bedeutet Graben oder Trennung in diesem Zusammenhang von Gott. Das Opfertier musste getötet werden. Ohne Blutvergießen gibt es aus Gottes Sicht keine Vergebung. Jesus, der Sohn Gottes, war und ist das perfekte Opfertier, das diesen Graben überbrückt hat. Er hat sich an unserer Stelle hinschlachten lassen, damit wir Zugang zum himmlischen Vater haben können bzw. haben. Jesus hat dich herausgeboxt aus der Verdammnis, die du verdient hättest. Vor dem himmlischen Vater hast du allein Jesus zu bieten, platt ausgedrückt. In Jesaja 43, Vers 11 heißt es: Ich bin der Herr und außer mir ist kein Erretter. Wenn du Frieden mit diesem heiligen Gott haben willst, dann musst du vor ihm kapitulieren und umkehren. Gott allein will und muss angebetet werden. Möchtest du ihm dienen mit deinem ganzen Leben? Willst du das? Schlag ein in seine Hand, die er dir entgegenstreckt. Denk darüber nach, überleg's dir. Und am Ende des Gottesdienstes hast du die Möglichkeit, nach vorne zu kommen und mit einem Mitarbeiter deine Entscheidung festzumachen, als Bestätigung für dich und für andere, dass du jetzt Jesus nachfolgen willst. Der Mensch ist verdorben, ich habe bereits darauf hingewiesen. Und Gott, der ihn geschaffen hat, diesen Menschen, uns, jeden Einzelnen von uns, hat ein Vakuum, eine Leere in unser innerstes Wesen gelegt, das nur er selbst, der Schöpfer, füllen kann. Josef kennt ihn nicht, schreibt: Es gibt eine Stelle in unserer Seele, zu der kein Geschöpf dringen kann. Kein Geschöpf kann sie berühren. Das kann nur die Hand des Ewigen, des Unendlichen. Das ist keine schlafende Hand. Nein, das ist eine Hand, die führt auch heute noch. Das ist keine Hand, die ständig irgendwo in der Tasche steckt, die ausruht. Nein, das ist eine ewig tätige Hand. Das ist ja das Gottesbild der Heiligen Schrift, sowohl des Alten wie des Neuen Testamentes. Nicht nur, dass Gott die Welt erschaffen hat, Nicht nur, dass er ein einziger ist, ein einziger Gott, sondern das Tiefste, was die Heilige Schrift des Alten wie des Neuen Testamentes von uns, von Gott sagt, ist dies. Gott führt, Gottes Hand ist tätig. Zitat Ende. Gottes sehnlichster Wunsch ist es, sich liebevoll und individuell um dich zu kümmern. Allerdings möchte er angebetet werden. Die Frage an dich, was betest du an? Den Fernseher? Dein Handy? Deinen Beruf? Geld? Sex? Du bist für die Gemeinschaft mit Gott geschaffen. Du kannst zwar wie ein Fisch aus dem Wasser an Land springen und zusehen, ob es mit dem Weiterleben klappt. Hier an Land gefällt es mir besser, sagt dann der Fisch. Aber er ist nun mal für das Wasser geschaffen und nicht für das trockene Land. Er wird jämmerlich zugrunde gehen. In Psalm 14, Vers 2 lesen wir, der Herr schaut vom Himmel auf der Menschen Kinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Gott hält Ausschau. Stell dir vor, er muss den Menschen suchen, der nach Gott fragt. Das bedeutet doch, davon gibt es nicht so viele. Jesaja schreibt in Kapitel 55, Vers 6, sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, solange er nahe ist. Wenn du dich aufmachst, mit dem wahren Gott Kontakt aufzunehmen, ja, erst einmal nach ihm zu fragen, dann reagiert er mit vollem Entgegenkommen. Du machst den ersten Schritt. Das würdigt dich. Warum wartest du darauf, dass er sich bewegen soll? Du bist in den Augen Gottes sehr, sehr wertvoll. In Sacharja 2, Vers 12 tut Folgendes kund. Wer euch antastet, der tastet seinen, also Gottes, Augapfel an. Schon mal ins offene Auge gelangt? Das Buch Jesaja war bzw. ist in erster Linie an das Volk Israel gerichtet. Durch Jesus, den Messias und der Retter der ganzen Welt, gelten diese Aussagen auch für uns. Wir sind nämlich nach Paulus, Römer 9 bis 11, in den Stammbaum der Juden eingepfropft. Du bist berufen, ausschließlich und bewusst zur Ehre Jesu zu leben. Aber nebenbei bemerkt, mach dir bewusst und erschrick nicht. Wenn du den Namen unseres wunderbaren Herrn Jesus erwähnst, dann kann es unter Umständen dazu kommen, dass du regelrecht als Verbrecher abgestempelt wirst. Denn wenn du dein Leben zur Ehre Jesus lebst, dann bist du ein Fremdkörper in dieser Gesellschaft. Du wirst automatisch die sogenannte Frucht bringen, von der Johannes 15 schreibt. Lies mal Johannes 15 zu Hause in aller Ruhe durch. Gott ist der Besondere. Er hat einen wunderbaren Plan mit deinem Leben. Glaubst du das? Noch einmal, Josef kennt ihn nicht. Gott ist unser Vater. Wir werden also nicht von einem starren Gesetz oder einem unpersönlichen Es, sondern vom persönlich liebenden Vater regiert und umsorgt. Von einem Vater, der von sich selber sagt, und wenn eine Mutter ihres Kindes vergäße, ich vergesse deiner nicht. Jesaja 49. Er vergleicht sich also mit einer Mutter, die nach menschlichem Empfinden das höchste irdische Ideal für persönliche Liebe und Sorge darstellt und erhebt hervor, dass seine Liebe, die Liebe Gottes, irdische Mutterliebe in Schatten stellt und überragt. Es ist wichtig, dass wir die lebendigste Überzeugung haben, dass Gott einen Plan entworfen hat. Nicht bloß einen Weltenplan, sondern auch einen eigenen Plan für mein persönliches Leben. Wer hat diesen Plan entworfen? Nicht bloß Gottes Weisheit und Allmacht, sondern auch Gottes Liebe. Es ist deswegen ein Weisheits-, ein Allmachts- und vor allem ein Liebesplan. Sie müssen das Wort genau hören. Mein Lebensplan, ein Liebesplan. Das ist wahr, was das besagt. Wenn wir uns mit beiden Füßen, mit unserem ganzen Sein lebensmäßig auf diesen Boden stellen können, sind wir in alle Wege sichergestellt. Auch wenn wir im Einzelfall nicht ein noch aus wissen. Wenn nur von vornherein die Einstellung da ist, das ist ein Liebesplan. Es ist nicht so, als ob Gott schlafen würde. Es ist vielmehr so, als wären Gott und ich ganz allein auf der Welt. Mit einer solchen Sorgfalt hält er die Fäden meines Lebens fest. Ich die Lieblingsbeschäftigung Gottes und Gott meine persönliche Lieblingsbeschäftigung. Gott ist ja die Liebe und alles, was er tut und will, geschieht aus Liebe, durch Liebe für die ewige Liebe. Das sind die vertrauten Klänge vom Weltgrundgesetz der Liebe, die wir so häufig gehört und weitergegeben haben, Klänge, die heute fast nirgendwo gehört und verstanden werden und darum überall mehr und mehr verstummen. Unsere Reihen müssen sie vielstimmig und harmonisch durchrauschen bis zum Ende der Zeiten. Text und Melodie nehmen wir von des Heilands sterbenden Lippen und geben sie weiter von Generation zu Generation. Das Letzte und Tiefste des Vaterwillens ist und bleibt die Liebe. Das ist das größte Geheimnis, das große Geheimnis, das der Sohn in seiner Abschiedsrede deutlich entschleiert. Wie mein Vater mich geliebt hat, so habe ich auch euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, dann bleibt ihr in meiner Liebe. So wie auch ich die Gebote meines Vaters gehalten und in seiner Liebe bleibe. Aus Johannes 15. Das ganze Gesetz Gottes ist in diesem Gebot zusammengefasst. Erstens Gott lieben. Zweitens deinen Mitmenschen lieben. Und drittens, dich selbst lieben. Der Heilige Geist wird dir zeigen, wie das aussieht, wie das geht. Und er wird dich befähigen, nach diesem dreifachen Auftrag zu leben. Zum Schluss meines Beitrages noch ein Psalmwort. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Vielleicht strapaziere ich diesen Vers, wenn ich sage, wenn du Jesus hast, dann bist du angekommen und ein erfüllendes Leben hat begonnen. Also, Gott bietet dir seine vertrauenswürdige Hand an, schlag ein und entscheide dich für ihn. Komm am Ende des Gottesdienstes nach vorne und mach's fest.
Im Neuen Testament wird Jesaja oft erwähnt in Bezug auf Prophetien über Jesus. Wenn wir das Thema Prophetie von der Bibel her betrachtet sehen, ist das einfach gesagt, dass Gott durch uns Menschen spricht. Gott hat eine Botschaft, die will er uns bekannt machen. Also hat der Prophet die Rolle eines Botschafters. Er empfängt eine Botschaft und gibt sie auch weiter. Und die Empfänger dieser Botschaft können einzelne Menschen sein, ein Volk, eine Nation oder auch die ganze Welt. Was kennen wir von Jesaja? Wir kennen zum Beispiel die Geschichte vom König Hiskia. Der König Hiskia wurde sterbenskrank und nachdem er gebetet hatte, gab Gott dem Jesaja den Auftrag, den König Hiskia zu sagen, dass er weiterleben wird. Welche bekannte Stelle kennen wir noch? Wer kennt das Lied, kommt und lasst uns ziehen hinauf zum Berge unseres Herrn? Ja, einige kennen es. Dieser Text von dem Lied stammt aus Jesaja 2, Vers 3. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs. dass er uns aufgrund seiner Wege belehre und wir auf seine Pfaden gehen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. In der DDR gab es die Friedensbewegung und die hatte ein Symbol. Mit dem Schriftzug Schwerter zu Pflugscharen machen. Dieses Zitat stammt aus Micha 4, aber auch Jesaja greift diesen Text auf. In Jesaja 2, Vers 4 können wir lesen, und er wird richten zwischen den Nationen und für viele Völker Recht sprechen. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Speere zu Winzermesser. Nicht mehr wird Nation gegen Nation das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Im biblischen Zusammenhang bedeutet das, die Völker werden nach Jerusalem strömen und Gott selbst wird ihnen dort Weisung geben und ihre Konflikte schlichten. Alles Kriegsgerät wird dann überflüssig sein und deswegen werden die Völker ihre Schwerter zu Pflugscharen schlagen und ihre Speere zu Winzermesser. Das ist doch klasse, oder? Kein Krieg, kein Kampf, es wird Friede sein. Das ist doch einfach das, was sich jeder wünscht. Und genau das ist das, was unsere Welt braucht. Wenn man die Nachrichten anschaut, dann sieht man nur Kampf, Terror, Kriege, Kriegsgeschrei. Und damals war das auch nicht anders. Als Jesaja das schrieb, war in Israel auch kein Frieden. Das Reich hatte mit sich selber zu kämpfen und auch mit Feinden von außerhalb. Aber es gibt Hoffnung. Jesaja prophezeit von Frieden und auch von einem Friedensbringer. Denn Gottes Reich ist ein Reich des Friedens und Jesaja prophezeit von Jesus. Damals wusste man aber noch nicht, dass Jesus gemeint ist. Und selbst zur Zeit Jesus fragten sich viele, ob er denn der sei, von dem die Schriften bezeugen. Ich zeige euch einige Stellen, die Jesaja in Bezug auf Jesus vorhergesagt hat. Und dazu lesen wir aber erst aus Matthäus 4, Vers 12. Als er aber gehört hatte, dass Johannes überliefert worden war, ging er weg nach Galiläa. Und er verließ Nazareth und kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt, in dem Gebiet von Sebulon und Naphtali. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet worden ist, der sagt, Land Sebulon und Land Naphtali gegen den See hin, jenseits des Jordan, Galiläa der Nationen. Das Volk, das in der Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die im Land und Schatten des Todes saßen, ist Licht aufgegangen. Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Und diese Stelle, aus der Matthäus zitiert, finden wir in Jesaja 9. Doch bleibt nicht im Dunkeln das Land, das bedrängt ist. Wie er in der ersten Zeit das Land Sebulon und das Land Naphtali gering machte, so wird er in der letzten Zeit den Weg am See zu Ehren bringen, jenseits des Jordans das Gebiet der Heiden. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen im finsteren Lande, scheint es hell. Aber Jesaja geht weiter und er beschreibt, wer oder was das Land hell macht. Ab Vers 5 lesen wir, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst, die Mehrung der Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf den Thron Davids und über seinem Königreich, das er gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Dieser Text gibt nicht nur einen Hinweis darauf, wie Gott heißt, sondern diese Namen beinhalten Gottes Charaktereigenschaften. Wie es auch in Jesaja 7 geschrieben steht, dass die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Matthäus fügt an diesen Text an, Immanuel, das heißt übersetzt Gott mit uns. Jetzt hat ja Jesus den Namen Jesus bekommen und nicht Immanuel. Das ist aber insofern kein Problem, weil die Bedeutung Immanuel eine Eigenschaft ist, und zwar Gott mit uns. Also durch Jesus ist Gott mit uns und der Name Jesus selbst wird mit Retten in Verbindung gebracht. Kommen wir aber auf den Namen zurück, wie Jesaja Jesus beschreibt. Wunderrat oder auch wunderbarer Ratgeber. Gottes Weisheit ist einfach unermesslich. In den Evangelien lesen wir oft, wie Jesus reagierte, wenn ihn die Pharisäer eine Fangfrage stellten. Vor lauter Staunen konnten sie nichts mehr antworten. Starker Gott, er kämpft für uns. Jesus hat am Kreuz über den Teufel gesiegt und darin liegt auch unser Sieg. Ewig Vater, Jesus wird für sein Volk immer wie ein Vater sein. Er sorgt und kümmert sich einfach um sein Volk. Friedensfürst, die Regierung Immanuels wird unter den Nationen der Welt Frieden stiften. Und auch die Stelle von Jesaja sagt, dass Gottes Reich ein Reich des Friedens sein wird. Sehen wir uns nun aber ein längeres Kapitel an, in dem Jesaja über Jesus prophezeit. Das ist Jesaja 53. Wir werden aber nur einige Verse beleuchten, die ich euch dann erläutern möchte. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Durch den Sündenfall kam nicht nur die Trennung von Gott in das Leben der Menschen, sondern auch Krankheit und Tod. Das sehen wir jeden Tag an uns selber. Und genau diese Krankheit nahm Jesus auf sich. Im Markus-Evangelium lesen wir durchgehend bis Kapitel 9, dass Jesus Kranke heilt. Er heilt einen Besessenen. Er heilt die Schwiegermutter von Petrus. Jesus trieb Dämonen aus. Jesus hat Aussätzige geheilt. Jesus hat einen Gelähmten geheilt. Viele hat er am See Genezareth geheilt. Er hat die blutflüssige Frau geheilt. Er erweckte die Tochter des Jairus zum Leben. Einfach gesagt, die Krankheit und der Tod musste weichen. Und in Hebräer 13, Vers 8 lesen wir, Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Das heißt also, dass wir durch Jesus auch die Möglichkeit haben, um für Kranke beten zu können und dürfen Gott vertrauen, dass er Wunder bewirkt. Und da habe ich keinen Zweifel daran. Ja, gehen wir weiter im Text von Jesaja. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Jesus wurde nicht bestraft, weil er etwas verbrochen hatte, sondern er wurde stellvertretend für uns bestraft. Und zwar wegen unserer Übertretungen. Und was für Übertretungen sind das? Man kann einfach sagen, das ist die von Gott vorgegebene Ordnung. Die Strafe lag auf ihn, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Dazu schreibt Petrus, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz, damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen, jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Petrus nimmt das ganze Bild auf und beschreibt, dass dadurch, dass Jesus für unsere Sünden starb, wir jetzt Gerechtigkeit und Heilung erfahren und dass Jesus unser Hirte ist, der uns seine Schafe hütet. Also, dass wir wie verlorene Schafe sind, die aber jetzt zum Hirten zurückgefunden haben. Und weiter lesen wir in Jesaja, aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Auf das Wort Schuldopfer möchte ich näher eingehen. Jesus gab sein Leben als Schuldopfer. Im Alten Testament lesen wir, dass diese Art so gedacht war, dass ein makellos, unschuldiges Tier umgebracht, also geopfert wird. Es wurde symbolisch zur Sünde gemacht und dementsprechend behandelt. Die das Opfer begleitenden Umstände waren ganz einfach. Es liegt auf der Hand, dass wenn das gesamte Volk oder der Hohepriester gesündigt hatte, jede Gemeinschaft mit Gott unterbrochen war. Es handelte sich beim Opfern dann nicht nur um die Wiederherstellung einer einzelnen Person, sondern um die Wiederherstellung der Gemeinschaft zwischen Gott und dem ganzen Volk. Es handelte sich dabei um die Wiederanknüpfung einer unterbrochenen Gemeinschaft. Jesus war dieses makellose Opferlamm und nahm stellvertretend unsere Schuld und Sünde auf sich. Jesus stellt damit die Gemeinschaft zu Gott wieder her. Die Trennung ist aufgehoben. Wir brauchen keine Sünd- und Schuldopfer mehr zu Gott bringen. Denn das ist durch Jesus ein für alle Mal geschehen. Wir brauchen nur zu Gott kommen und anerkennen, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Damit werden wir vor Gott gerecht und können auch wieder in die Gemeinschaft mit Gott kommen. Die Trennung ist aufgehoben. Das ist auch das, was Jesus beim Abendmahl ausdrückt. Das Abendmahl, von dem wir lesen, war in der Passafeier integriert. Und damit könnte man auch eine ganze Predigtserie gestalten. Aber wir beschränken uns nur auf eine kurze Stelle. In Matthäus 26 lesen wir: Als sie nun aßen, nahm Jesus das Brot und sprach den Segen, brach es, gab es den Jüngern und sprach: Nehmt, esst, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen denselben und sprach: Trinkt alle daraus. Denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Das bedeutet, dass durch sein Blut, das Blut des Opferlammes, die Wiederherstellung meiner Gemeinschaft, deiner Gemeinschaft mit Gott wiedererlangt wird. Und das sollten wir mit Ehrfurcht betrachten. Für Jesus war das Sterben am Kreuz kein Spaziergang. Und manchmal gibt es ja die Sündigen-Vergeben-Mentalität, wo man sich sagt, ach ja, da mache ich das halt, ist ja nicht so schlimm, Jesus vergibt ja wieder. Dass Jesus für uns die Wiederherstellung zu Gott erlangt, ist ein ernsthaftes und wichtiges Thema und damit spielt man nicht. Jesaja hat noch viel mehr über Jesus vorhergesagt und auch andere Propheten prophezeiten schon von Jesus. Diese spannenden Passagen dürft ihr aber selbst gern erforschen. Auch die Schriftgelehrten und Pharisäer kannten diese Stellen, aber sie glaubten nicht daran. Und so kommt es nicht nur darauf an, was man über Jesus weiß, sondern ob ich das, was ich weiß, glaube und für mich annehme.